FAZ Digitech.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen, besonderen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am Mikrofon mit mir zusammen, wie bei der ersten Folge, Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaft. Hallo Alex.
Hallo Carsten.
Und warum ist das heute eine besondere Folge? Weil wir 100 Folgen FAZ Digitech Podcast mit Ihnen gemeinsam in einer lockeren, unterhaltsamen Plauderfolge ein wenig feiern wollen. Tatsächlich ist es heute die 101. Folge. Die Unterhaltung von Ilka Koplin und dem Fresenius Vorstandsvorsitzenden und mir war in der vergangenen Woche Nummer 100. Aber wir dachten, es ist vielleicht doch besser, wenn wir im, wenn man so will, Originalteam dann über die Vergangenheit, den Start dieses Podcast-Startups reden und wie es weitergehen soll. So, lieber Alex, und das ist ja seit einiger Zeit was Besonderes, weil wir diese Podcasts durch das Coronavirus und seine Auswirkungen nicht mehr bei uns im Studio aufzeichnen können, sondern wir und unsere Gesprächspartner, die wir erreichen in der letzten Zeit, wir sitzen eben nicht mehr im Studio beisammen, sondern wir telefonieren miteinander. Und trotzdem klingt das gar nicht so, wenn die Hörerinnen und Hörer das hören, als ob wir miteinander telefonierten. Woran liegt denn das, Alex?
Ja, an der Technik, an Digitech sozusagen. Es liegt einfach daran, dass wir mittlerweile remote alle so gut arbeiten und kommunizieren können, dass die Qualität ein Niveau erreicht hat, das nahe an das rankommt, wenn Leute im selben Raum sitzen und miteinander sprechen. Die Leute sehen sich natürlich nicht direkt, aber sie sehen sich auf Bildschirmen, sie hören sich natürlich ohne Verzögerung und sie nehmen auch viele Vibrations sozusagen zwischen den Worten, Stimmungen und so weiter so gut wahr, dass es oft der Unterhaltung gar keinen Abbruch tut und die wichtigen Inhalte trotzdem ankommen, inhaltlich und auch emotional.
Genau, also konkret, bei uns liegen jetzt gerade auch noch Handys auf dem Tisch, ne, wo eine Sprachmemo aufgezeichnet wird, die dann wieder an unser Audio-Team geschickt wird und die mischen das dann digital so ab, als wenn wir im Studio miteinander gesprochen hätten oder fast so, als ob wir im Studio miteinander gesprochen hätten. Ja, und wenn man jetzt mit mehreren in einem Chat ist, könnten wir beide uns jetzt auch über Microsoft Teams einfach mal schnell eine Nachricht schicken, wer als nächster dem Gesprächspartner welche Frage stellt. Oder was auch immer, ja, uns Witze erzählen, während der andere redet. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Worüber wir hier reden, ist etwas, was uns alle im Alltag gerade voll erwischt, nämlich, wie du schon gesagt hast, die Digitalisierung nicht nur des gesamten Lebens, das hatten wir ja sowieso schon längst durch diese Handys, die wir miteinander rumgeschleppt haben, sondern eben auch unseres Arbeitslebens und sogar etwas, worüber wir auch schon vielfach im Digitech-Podcast gesprochen haben, der Bildung. Ja, also unsere Kinder sitzen daheim an ihren Laptops oder Tablets und bekommen von ihren Lehrerinnen und Lehrern die Aufgaben im Homeschooling, die FAZ wie viele andere Unternehmen ist immer noch zum größten Teil im Homeoffice tätig. Die Menschen arbeiten remote miteinander zusammen und ich habe hier jetzt gerade mal eine ganz spannende Zahl rausgesucht. Es gibt ja dieses Programm Zoom, mit dem Videokonferenzen gemacht werden. Also ich habe Teams schon erwähnt, damit kann man das machen. Skype, Slack, was weiß ich, kennt man alles. Zoom kannte man vorher noch so gar nicht. Das ist vielleicht der Shootingstar der Corona-Krise mit laxem Datenschutz, aber egal. Da haben im April 2020 hatten die 0,78 Millionen Downloads ihrer Konferenz-App, 0,78. Und jetzt halten Sie sich fest, im April 2020 waren es 35,95 Millionen. Also von 0,78 im April 2019 zu 35,95 Millionen im April 2020. Das ist Digitalisierung live, oder Alex?
Ja, absolut. Und damit kein Missverständnis aufkommt, die Krise hat vor allen Dingen natürlich furchtbare und verheerende Dimensionen gesellschaftlich und wirtschaftlich bislang gehabt. Und viele Menschen sind von Kurzarbeit betroffen, wie Sie wissen, und erst teilweise auch in ihre Fabriken zurückgekehrt. Aber gleichwohl bleibt festzuhalten, für die Digitalisierung zumindest ist sie ein regelrechter Schub, ein erzwungener. In Windeseile haben viele Unternehmen, auch wir hier in der FAZ, ja uns umgestellt, gehören auch zu den Privilegierten, die das eben können, unsere Arbeit von den Büros zum Teil oder zum großen Teil nach Hause verlegt. Und das ist ganz flächendeckend passiert und plötzlich sind schnell diese Kanäle sich erschlossen worden. Die Leute haben sich sehr schnell reingearbeitet, die es bisher noch nicht gemacht haben. Und nach einer relativ kurzen Eingewöhnungszeit haben sie gelernt, damit wirklich souverän umzugehen oder zumindest so, dass sie damit produktiv arbeiten können. Und die Zahl, die ist natürlich ein ganz extremes Beispiel, die du gerade genannt hast, aber sie zeigt ganz eindrücklich eben, was genau die Stunde geschlagen hat. Und eine, glaube ich, gar nicht so gewagte Prognose ist, vieles von dem wird auch diese Krise überdauern.
Die Arbeit bis hin zu Auswirkungen zum Büroimmobilienmarkt, genau. Ne, weil möglicherweise ja weniger Büroflächen künftig gebraucht werden. Es werden schon die ersten Analysen geschrieben, wie sich das auf offene Immobilienfonds und so weiter auswirkt. Aber eben auch genau. Bis hin zur Schule, die in Deutschland ja in der Digitalisierung so sehr hinten dran war. Da denke ich, wird auch ein bisschen was bleiben.
Ja, das glaube ich auch. Dass da Leute eben jetzt was lernen und zum Teil da reingeschubst wurden. Und wie soll ich sagen, auch bitte nicht missverstehen, vielleicht geht es sogar nur so, denn vielfach, es ist meine Erfahrung, die Erfahrung auch vieler Leute, kann man sich auf so eine Umstellung gar nicht bis ins letzte Detail vorbereiten, sie durchsprechen und durchplanen, sondern man muss irgendwann mal sagen, so, wir machen das jetzt mal, wir fangen jetzt mal an und probieren mal aus, wie das funktioniert und dann werden wir sozusagen im laufenden Betrieb lernen, was wir da nicht so gut machen, was ruckelt, was wir besser machen können, so die richtige Blaupause, wie weil es eben gerade noch nicht flächendeckend bislang existiert hat, wie digitaler Unterricht funktioniert oder wie er am besten funktioniert, die gibt es halt auch einfach noch nicht. Der gehört einfach dazu, dann einfach mal den Schritt zu machen und dann zu testen und zu sehen, was können die Kinder gut, was können die Lehrer gut, welche Sachen klappen besser digital, welche klappen besser analog. Auch in der Schule wird es ja nicht so sein, dass die zum Beispiel der Lehrer ersetzt wird durch einen Computer oder der Klassenraum komplett ersetzt wird, sondern man wird herausfinden, wie sich beides gut ergänzen kann. Wie viel zum Beispiel der Lehrer in der Klasse vermitteln kann, wie viel er auf Schüler eingehen kann individuell und wie viel vielleicht dann gerade an so einer Stelle Computerprogramme noch gezielter individuelles Lernen ermöglichen, weil sie eben ermöglichen, dass differenzierte Geschwindigkeiten in einer Klasse existieren. Schüler, die schneller sind, dann schneller mehr lernen können, andere in ihrem Tempo lernen können, was ein einzelner Lehrer so gar nicht einfach hinbekommen kann, weil er sich nicht zwischen 20 Schülern beliebig aufteilen kann und seine Zeit eben da viel knapper ist. Also da wird man viel Erfahrung machen. Und ein Beispiel, da können wir gleich mal zurückschauen, auch auf die Folgen, die wir aufgenommen haben und auch auf einen der durchaus prominenten externen Gesprächspartner, die wir hatten, Daniel Jung, der so der Mathe-YouTuber, ist ein Kanal.
Das war nur mal eben gerade mal unser Bestseller ever, den du gerade rausgehauen hast, ne? Die Folge mit dem
genau.
Mathe-Erklärbär, der auf YouTube unseren Kindern zeigt, wie Rechnen wirklich funktioniert.
Ja, also genau, der hat viele hunderttausend Menschen abonnieren seinen Kanal, also wirklich regelmäßig und hat einzelne Folgen, die weit über 1 Million mal angesehen wurden. Und er steht dann dort an so einer Tafel, an so einem weißen Board und rechnet dann für alle Altersklassen im Prinzip bestimmte Mathematik durch. Ja, es klingt erstmal sehr trocken, sehr, sehr abstrakt natürlich, also so wie Mathe oft klingt, aber es wird einfach stark nachgefragt und er hat ja uns im Gespräch auch gesagt, woher zum Teil das Interesse kommt, dass die Leute eben dann in ihrer Geschwindigkeit sich mal stoppen können zwischendrin, dann wieder nochmal 10 Sekunden zurück oder 20, dann weitermachen, wenn es okay ist oder dass sie einfach dann sich in bestimmten Happen, er hat oft Videos, die sind halt wirklich 5-6 Minuten lang, also keine Rieseneinheit und die kann man sich zwischendrin ganz zielgerichtet ansehen für Sachen, die man da dann benötigt. Und das Interesse ist sehr groß, hat er ja auch uns berichtet und auch Empfehlungen vorgelegt und mit wem er zusammenarbeitet, um dann auch Lehrer Lehrern da was beizubringen. Oder es gibt den, mit dem haben wir noch nicht in unserer Folge gesprochen, aber sozusagen sein, wie soll ich sagen, Mitbewerber, Lehrer Schmidt, der ebenfalls da viele hunderttausend Follower hat, die und das Ähnliche anbietet. Also da sieht man zum Beispiel, wie da ganz neue Formate einfach entstehen können. Und die Leute, ja, die Gelegenheit haben, auch an Zeiten, an denen es ihnen am besten passt, das zu machen. Es ist ja auch so, nicht jeder ist ein Frühaufsteher, morgens gleich fit, hat unterschiedliche Tagesrhythmen und können sich...
Kann man an seinen eigenen Biorhythmus anpassen.
Ganz genau. Und dann einfach sehen, wie sich das ergänzen kann.
Gerade die Schulen haben sich am Anfang sehr schwer getan, gerade auch mit Videokonferenz-Tools und so, aber das hat sich entspannt und so könnte man, kann man schon sehen, wie diese Videoformate, ja, über die wir da halt eben auch gerade sprechen, tatsächlich jetzt dann auch wirklich Einzug in die Schulen halten und ja, mal sehen, wohin da die Reise geht. Wir haben das ein anderes Gespräch, das sehr, 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 sehr gut gelaufen ist im Digitech-Podcast. Das liegt auch gar nicht lange zurück. Und zwar ging es da um künstliche Intelligenz und um einen Versuch, die Welt zu simulieren, um Politik besser beraten zu können. Erinnerst du dich da auch noch so gut dran?
Ja, das war mit dem Richard Socher, Chief Scientist von Salesforce, Informatiker, der in Deutschland studiert hat und dann nach Stanford gegangen ist, ein eigenes Unternehmen gegründet hat, das nachher an Salesforce und sich sozusagen mit dorthin verkaufte. Und der hat jetzt neues Terrain betreten im Grunde in der KI. Und für Sie, liebe Hörer, die uns ja schon länger zuhören, wissen, dass wir über das Thema künstliche Intelligenz schon sehr oft gesprochen haben, dass es sozusagen
auch... Damit ging es mehr oder weniger los.
Ja, ne? In der Krönungsfolge, auch mit hervorgegangen aus einer Serie, die wir in der FAZ hatten, wo wir sehr breit mal entdeckt und erklärt hatten, was da eigentlich gerade im Anrollen ist. Und was man da bisher sah, ist, dass die KI und was genau, dass die KI-Forschung sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert und zum Beispiel eben auf unsere Sinne, auf unsere menschlichen, wie gut können Computer sehen, in Anführungszeichen, wie gut können sie hören und Sprache verstehen, wie gut können sie selbst sprechen. Oder dann spielerisch vor allen Dingen sich damit beschäftigt, wie können Computerprogramme besser sein in Spielen, die so empfunden werden, dass man da intelligent sein muss, wenn man die gut spielen will, wie Schach, wie Go oder wie Pokern oder bestimmte Computerspiele. Und Richard Socher ist hingegangen und sagt, da machen die eigentlich viel zu viel, die Forscher. Wir sollten viel mehr tun, um wirklich echte Probleme von vielen Menschen zu lösen. Und er hat jetzt einen KI-Ökonomen konstruiert, ein Programm, was die Welt simuliert, was viele Akteure simuliert, die sich verhalten, die arbeiten wollen, die was einkaufen wollen, die entscheiden müssen, wie sie mit knappen Ressourcen umgehen. Und er hat dann mit diesen Simulationen schon ganz beachtliche Ergebnisse erzielt, verglichen mit echten existierenden ökonomischen Modellen, die ja auch manchmal gar nicht so wenig anspruchsvoll sind mathematisch. Aber er hat dann gezeigt, wie man damit möglicherweise noch besser rauskriegen kann, was eine optimale Besteuerung ist etwa. Und wenn man, also wie der Staat entscheiden kann, welche Steuersätze er auf welche Einkommen erheben soll, damit die Leute nicht die Lust am Arbeiten verlieren, der Staat aber trotzdem genügend Geld hat und die Gesellschaft insgesamt empfindet, dass das Ergebnis, was rauskommt, fair ist für die allermeisten Beteiligten. Also und ein sehr spannender und umtriebiger Mann auch. Also ist sehr jung. Richard Socher ist einer, der auch immer wieder nach Deutschland kommt und hier auch von der Politik gefragt wird. Die CSU hat ihn mal eingeladen zu einer Fraktionsklausur. Er war im Bundestag als Redner. In Kalifornien wiederum hat ihn der Bundespräsident Steinmeier auch mal aufgesucht und dann in so einem Roundtable über KI und die Folgen diskutiert. Also er ist da schon ein Star, kann man sagen, in der Szene.
Ja, fand ich auch ganz cool. Und das war bei uns Ortszeit morgens um 7. Ne?
Richtig.
Und, er saß in Kalifornien, im Silicon Valley. Und wir in unseren jeweiligen Heimatorten hier rund um Frankfurt. Und ja, trotzdem, als wenn wir nebeneinander gesessen hätten, um das Thema vom Anfang aufzugreifen, schon toll, was da heutzutage funktioniert. So, jetzt hast du.
Und übrigens eins, wenn ich es kurz ergänzen darf, noch zu ihm, was ja auch eine schöne und zum Teil traurige Geschichte ist, kennengelernt hatte ich ihn damals auf der CeBIT. Wie du dich vielleicht auch erinnern kannst.
Ich kann mich sehr gut an die CeBIT erinnern.
Persönliches, ja, ich weiß, persönliches Gespräch und da ist er gleich, weiß ich noch, wenn du wissen willst, was er, ich habe damals einen Kaffee getrunken, er hat sich ein heißes Wasser bestellt übrigens, das ist, zumindest kann ich mich auch noch offenbar daran erinnern, achtet auch sehr da auf seine Ernährung in jeder Hinsicht und ja, da haben wir da ein bisschen miteinander gesprochen, ausführlicher und hat das sich vorgestellt und hat auch da
Also die CeBIT fehlt mir. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber ich finde es schade, dass es sie nicht mehr gibt. Wobei im Moment reden wir ja in einer Zeit miteinander, wo es überhaupt gar keine Messen mehr gibt.
Ja.
Aber ja, also das ist ein trauriges Kapitel. Auch dazu haben wir natürlich eine Folge gemacht. Der Abgesang auf die CeBIT. Deutschland hat halt jetzt keine Aushängeschild-Technologiemesse mehr und das kann man schon sehr bedauern. Ja, apropos Deutschland, eine andere Folge aus unseren Top 5, da war ich nicht dabei. Die trägt den Titel Die Welt wartet nicht auf Deutschland und die hast du mit einem externen Gesprächspartner alleine geführt. Wer war denn das?
Ja, da bin ich nach München gefahren damals und war bei Thomas Hoffmann, dem neuen Präsidenten der TU München, und habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich und die Universität aufstellen möchte, eigentlich um mit den besten Universitäten der Welt mitzuhalten. Das ist ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert hatten. Nicht nur andere Universitäten, also sozusagen die Stanfords und MITs dieser Welt, sondern auch und die großen Tech-Unternehmen bieten natürlich sehr, sehr hohe Gehälter mittlerweile für die besten Leute in der KI und in der Informatik generell. Und wie schafft es eigentlich eine deutsche Universität mit den Möglichkeiten, mit denen sie Professoren bezahlen und Lehrstühle ausstatten kann, da mitzubieten und mitzuhalten? Und er hat das erzählt eben, wie sie das machen und wie sie das versuchen, dass sie bestimmte auch Superstars suchen, wie zum Beispiel den Sami Haddadin, den sie haben, der diese Robotics School leitet, um den herum sie dann andere kopieren wollen, die dadurch dann auch besser und werden und aufgebaut werden sollen oder wie er versucht dann über Kooperation mit anderen Universitäten die Münchner Universität noch attraktiver zu machen und wie er auch versucht durch Fächerverschränkungen, durch ganz neue Innovationen zu schaffen, dann auch zum Teil in enger Abstimmung mit der Wirtschaft, also wie dann verschiedene Ingenieursdisziplinen zum Beispiel einfach in gemeinsame Gebäude kommen, weil, und das war ein, fand ich sehr einprägsamer Satz, den er sagte, die viele Innovationen eben zustande kommen an den Grenzbereichen, an den Übergängen von einer Wissenschaft zur anderen, wenn sich plötzlich so ganz Neues dann mal gegenseitig befruchtet und man in Denkmuster reinfällt, die man bisher nicht hatte, die man aus einem anderen Bereich sich schnappt und dann da durch Zufall Neues erschafft, was toll ist, und dann ist es eben doch gar kein so großer Zufall, wenn man es versucht systematisch zu machen, und das ist eines der Anliegen, die er dort vorantreibt, auch baulich auf dem Campus in Garching zum Beispiel, dann eben ein Stück außerhalb von München. Und warum München? Warum hatten wir damals München ausgewählt? Weil die Stadt ohnehin in Deutschland so der Hub zu werden scheint und schon ist für Hightech, wo sich die großen amerikanischen Tech-Konzerne ansiedeln, wo aber auch viel deutsche Industrie, klassische Industrieunternehmen sind, BMW oder Siemens zum Beispiel, die auch versuchen, immer digitaler zu werden und wo so in einem Cluster viele Möglichkeiten zunehmend einfach bestehen, da zumindest Jobs zu schaffen und Arbeit anzubieten, die wirklich mithalten kann. Und da war er auch eigentlich ziemlich guter Dinge. Es ist keiner, der da groß gezittert hat, aber er sagte eben auch, wir müssen hier schon mehr tun und dranbleiben als Deutschland, weil, und das, daher kommt der Titel, die Welt wartet eben nicht. Andere Länder geben zum Teil viel mehr Geld aus und halten sich auch nicht so viel mit bestimmten Regularien, Bürokratie und anderen Hindernissen auf, mit denen das wir manchmal wahrscheinlich machen.
Aus München kommt auch nicht per Zufall die einzige Video-Digitech-Folge, die wir bis jetzt produziert haben. Und zwar saßen wir da Anfang des Jahres, als das Treffen noch möglich war und Corona noch weit weg zu sein schien, in München beim DLD, ne, und haben miteinander geplaudert. Und ja, also auch das nicht zufällig an dem Ort. Von da aus bin ich übrigens weitergefahren nach Davos seinerzeit und am nächsten Tag lief mir dann morgens um 7 Uhr Tim Cook über den Weg. Da haben wir dann auch direkt eine Folge rausgemacht.
Ja, das finde ich überhaupt, dass du da diesen Weg da auf dich genommen hast sozusagen und den immer wieder auf dich nimmst, das eine mit dem anderen da verschaltest, ist eigentlich da der Eindruck richtig, dass diese beiden Veranstaltungen sich inhaltlich immer mehr annähern, beziehungsweise da, wo es ja dann natürlich das deutlich prominentere ist, aber thematisch eigentlich wie so ein überdimensionierter DLD mittlerweile daherkommt?
Ja, also klar, Davos, übrigens, es wird spannend, ne? Gibt es nächstes Jahr ein Weltwirtschaftsforum? Und ja, wenn nein, in welcher Form denn dann? Weil ausfallen lassen kann man das ja vielleicht gerade in Zeiten wie diesen nicht wirklich. Kriegen wir dann alle Teilnehmer einen Virtual Reality Kit zugeschickt? Oder wird das richtig exklusiv mit nur ein paar ganz wenigen Leuten in diesem Konferenzzentrum, die wie bei der Bundesliga jeden Tag getestet werden? Also ich bin gespannt. Ja, und in der Tat, jetzt einfach mal zu deiner Frage.
Geisterkonferenzen, meinst du?
Ja, es ist natürlich eigentlich irre, ne? Weil die leben ja von dem persönlichen Kontakt und irgendwo stößt da Technik, das muss man ganz klar sagen, dann auch an Grenzen. Ja, man kann sich natürlich austauschen, aber naja, ist ja klar, vieles geht auch verloren, das Zufällige ohnehin. So, und jetzt zu deiner Frage. Ja, das nähert sich immer weiter an. Und zwar, weil die Themen, die auf dem DLD besprochen werden, werden immer breiter, gehen auch sehr stark ins Gesellschaftliche hinein. Und die Themen, die in Davos besprochen werden, überschneiden sich immer mehr mit technologischen Themen. Und deswegen ist es wirklich wie eine Ouvertüre. Die Gäste reisen ja auch, also die vortragenden Gäste reisen zu einem großen Teil dann tatsächlich weiter nach Davos. Jetzt nicht wie ich mit der Eisenbahn, sondern in der Regel dann hier mit anderen irgendwie hochmögenderen Verkehrsmitteln, aber man sieht sie dann da alle wieder. Und ja, also abgesehen davon, dass es dann hinten raus ein bisschen viel auf einmal ist, passen diese Veranstaltungen schon ganz gut zusammen. Ja, und naja, gut. Also Tim Cook war jetzt nicht auf dem DLD, obwohl der natürlich häufiger mal in München ist, weil es da ja auch eine ganz interessante Apple-Dependance gibt, die er mir auch schon mal gezeigt hat, rund um Chip. Design, Chip-Entwicklung, Power-Management von Chips. Aber gut, da war er nicht auf dem DLD. Tatsächlich dann aber eben Gast in Davos. Ja, und Davos war halt eben bis dahin so, dass man da morgens auf der Straße so jemandem auch einfach mal kurz die Haha-Hand schütteln könnte. Ja, das ist jetzt halt auch nicht mehr so ohne weiteres.
Also offenkundig auch, was ich ja da gelernt habe, wie du Frühaufsteher.
Ne? Ja. Ja, diese Leute im Silicon Valley sind irgendwie beängstigend preußisch. Offenbar ja auch dann jetzt in ihrem Ernährungsverhalten.
Ja, das in der Tat. Es kommt natürlich damit hin, weil sie das halt auch als, wie soll ich sagen, es geht jetzt nicht für den Einzelnen so, aber auch nicht tendenziell als nicht so wichtig erachten, sondern auch als irgendwie Optimierungsproblem. Und wenn dann Erkenntnisse, also wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, du isst besser so oder besser so, Fasten ist gut, nicht nur um sein Gewicht zu halten, sondern für die generelle Gesundheit, dann ist das was sie eben ziemlich schnell auch verwenden, weil für sie da einfach, die sind eben, das ist sozusagen auch die ganz häufig, zumindest meine Erfahrung, ist dieses technikgetriebene, ich will es nicht Technikgläubige nennen, aber was nicht nur sie beruflich antreibt, sondern was dann auch als Haltung ins ganz persönliche Leben mit reinspielt. Und dann ist auch gar keine, sozusagen Essen gar nicht mehr zu einer Geschmacksfrage wird, sondern auch zu einer Art Optimierungsproblem am Ende. Und das wird eben so
und so. Ja, und das andere mögen es abschreckend finden, die kultivieren es. Ja. Sag mal, ich überrasche dich jetzt mit einer Frage und ich habe mir selber schon eine Antwort drauf überlegt, damit du im Zweifel, falls da nichts aus der Pistole geschossen kommt auch noch ein bisschen länger nachdenken kannst. Hast du eigentlich eine Lieblings-Digitech-Folge, die du spontan nennen könntest, oder soll ich erstmal mit meiner kommen? Ich komme auch erstmal kurz mit meiner, weil ich hatte ja jetzt meine Lieblingsfolge, und da muss ich auch gar nicht lange drüber nachdenken, hat den Titel, den musst du übrigens jetzt so schnell nicht finden, Umschreibung reicht. Wer steckt hinter dem Quantencomputer-Durchbruch von Google? Ich finde, das ist eine saucoole Folge mit Sibylle Anderl, die das aus unserer Wissenschaftsredaktion, die das auch prima für uns entschlüsselt, was das eigentlich ist, was sie da vorgestellt haben und wozu man diese Technologie überhaupt irgendwann mal gebrauchen kann. Und das ist eine tolle Erklärfolge geworden über eine Technologie, die uns in der etwas ferneren Zukunft noch intensiver beschäftigen wird. Und insofern ist das meine Lieblingsfolge.
Ja, die war tatsächlich toll und die kann mich auch gut erinnern noch dran.
Hat sie auch wirklich gut gemacht. Leider schreiben die da im Moment nur noch über Corona in dieser Wissenschaftsredaktion, aber diese Sibylle darf sehr bald, sehr gerne nochmal wiederkommen. Vielleicht fällt mir gerade ein, sozusagen Redaktionskonferenz bei der Arbeit, könnte man sowieso diese Corona-Erforschung auch nochmal zum Thema von einem Digitech-Podcast machen. Müssen wir mal schauen. Wir wollen das ja auch noch ein paar Folgen mehr machen als die Hunde.
Ja, eben. Und eines könnte auch sein, da haben wir mit ihr auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen oder ansonsten untereinander über die Raumfahrt. Ne? Da steht ja nächste Woche.
Die Raumfahrtfolgen finde ich auch allesamt sehr gut. Ja, da hätte ich jetzt ja auch gedacht, da kommt jetzt auf jeden Fall von dir, ja, der du ja immer gerne Star Wars und ähnliche Running Reminders in diese Digitech-Podcast-Folgen einbaust, kommt auf jeden Fall irgendetwas rund um Raumfahrt oder rund um Netflix, Disney und Star Wars oder irgendwie sowas.
Also ich fand diese Folgen alle, du hast ja die auch schon gesagt, warum wir auch mit darüber gesprochen haben, also die gut, das sind auch, wie soll ich sagen, ich will gar nicht zu viel Werbung machen, aber Star Trek und Star Wars bringen natürlich auch durchaus weiter, ne, in vielfältigen Bereichen, wie überhaupt die Science Fiction insgesamt, ja völlig unterschätzt wird, auch als Erkenntnisdisziplin. Ne?
Das ist ja deine große These, ne? Das ist keine reine Unterhaltung.
Ja, und es ist natürlich überhaupt nicht reine Unterhaltung. Ich kann ja zum Beispiel auch da gerne mal unseren Kollegen Dietmar Dart und sein sehr gutes Buch über die Geschichte der Science Fiction empfehlen. Da wirst du absolut eines Besseren belehrt werden. Und du siehst ja, wie sowas auch inspiriert und weiter inspiriert. Also wir haben nächste Woche ja den ersten Raumflug mit Astronauten von amerikanischem Boden seit Ende des Space Shuttles. Wenn, und das, auch das ist ja ein Novum, dann zum ersten Mal auch ein kommerzielles Unternehmen, nämlich SpaceX von Elon Musk, sowohl die Rakete als auch die Kapsel, in der die Astronauten sitzen, dann gefertigt haben wird, die dann Astronauten zur ISS-Raumstation ins All bringen. Und Musk ist und Jeff Bezos zum Beispiel, wie du ja weißt, auch natürlich total inspiriert von Star Trek. Jeff Bezos erst recht, macht ja keinen Hehl daraus. Auch äußerlich merkst du ja auch, dass er sich immer mehr Captain Picard annähert und zum Beispiel ist diese Serie Picard auch nicht zufällig bei Amazon gelaufen im Angebot, die neue. Das ist was, wo die natürlich viel herholen.
Das ist gerade zu zwangsläufig, genau. Ja,
ja, und wo die Tat, auch die Ideen von den Computern, oder als ich bei Google war, haben sie mir auch gesagt, ja, unseren Google Assistant bauen wir schon, sozusagen der Star Trek Computer ist schon ein bisschen so im Hintergrund, einfach ein Computer, den du fragen kannst, wo du und das ist ja das Interessante oder was dann die Technik heute so spannend macht, ist, dass vieles von dem, was da mal vorgedacht ist, als Utopie, zum Teil eben schon rudimentär einfach da ist. Einfach die Idee, dass du in einem Raum dich befindest und du kannst einen Satz in den Raum reinsprechen und irgendein Sensor nimmt dann das auf und kann ungefähr verstehen, was du meinst und dann eine Antwort mitgeben und eine möglichst sinnvolle Antwort. Das ist ja eigentlich, finde ich, nach wie vor eine faszinierende Idee und ganz rudimentär haben wir das eben halt heute mit den Siris, Alexas und so weiter, wie sie alle heißen. Und die sind da eben dran und am Ende aber inspiriert. Das hilft auch Wissenschaftlern, wenn sie ungefähr sozusagen so ein sehr, sehr großes Ziel haben, wo sie mal hinwollen, dass sie da schon sich halt leichter begeistern können und sogar hineinsteigern können. Denn das ist ja oft auch eine, bei vielen dann auch am Ende eine Berufung einfach, die das machen wollen. Oder wenn du Jeff Bezos über Weltraum reden hörst, dann weißt du auch, dass da wirklich Herzblut dahinter steckt. Dann hat er so eine Mission, weiß auch, hat auch gesagt, das ist ja nichts, was zu seinen Lebzeiten viel erreicht wird, aber in jedem Jahr verkauft er jetzt momentan ja Amazon-Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar, um Blue Origin, also sein Weltraumunternehmen, damit zu unterstützen.
Also das ist in seiner Lebensgeschichte Gebiet. Ist er ja auch schon familiär sehr früh mit der Raumfahrt konfrontiert gewesen und
eben, und da ist dann auch wiederum spannend, den auch, dann haben wir auch den Link auch in Digitech, was ich eine tolle Folge fand, den Link mal hergestellt, auch was da in Deutschland eigentlich passiert, als wir bei OHB waren in Bremen und mit Marco Fuchs gesprochen haben, dem Vorstandsvorsitzenden, was viele gar nicht wissen so in der Breite, dass das wirklich auch ein sehr, sehr veritables Weltraumunternehmen mittlerweile ist, die tolle Sachen machen und wirklich erfolgreich sind in dem Gebiet und eine Technik herstellen, mit der sich Deutschland gar nicht verstecken braucht. Also dass er zum Beispiel, als er da erklärt hat, dass man mittlerweile daran arbeitet, dann Satelliten zu haben, die Wolkenbildung viel früher erkennen, weil sie halt wirklich auf Molekülebene aus dem All heraus erkennen können, was da passiert. Und das ist ja für die Wettervorhersage ein dramatischer Fortschritt, wenn du einfach nicht nur weißt, also Wolken siehst sozusagen und dann ausrechnest, wenn die sich irgendwo hinbewegen, wo sie dann in einem Tag sind oder in zwei Tagen, wo dann der Hurricane irgendwie, Hurricane Max ankommt in einer Woche, sondern wenn du schon im Vorfeld einfach siehst, aha, jetzt entsteht da was, wenn für das normale menschliche Auge überhaupt nichts zu sehen oder zu erkennen ist, ja, nicht mal im Ansatz. Und das ist Technologie, die hier in Deutschland hergestellt wird.
Apropos Deutschland, du hast, das habe ich auch mal en passant während Digitech erfahren, ja auch einen Ministerpräsidenten getroffen und interviewt, der mit diesen ganzen Themen rund um Star Wars und Star Trek so auch einiges anfangen kann. Ne? Der hat jetzt zwar auch irgendwie Corona-Sorgen und denkt vielleicht weniger über sowas nach, ja, absolut. Aber wer war es nochmal?
Genau. Ja, der Markus Söder. Ja. Der hat ja, also genau, habe ich getroffen in Nürnberg, da hat er auch ein Büro im...
Er ist ja ein Franke, da muss er ja auch ein Büro, ja, in Nürnberg haben. Ne?
Das ganz genau, er hängt ja Spider-Man-Poster auch drinnen an der Wand, zumindest in einer Ecke, ist übrigens auch natürlich eine sehr gute Saga, die sehr inspirierend ist. Ja, und der ist im Prinzip auch ein bisschen mit Star Trek groß geworden, hat auch dann gesagt, naja, es gibt ja Kinder, die lesen, die gucken Ritterfilme und andere, die gucken Science-Fiction-Filme und dann entscheidet sich halt da auch ein bisschen dran, wo das Interesse hingeht. Und bei ihm ist es halt auch dann dahin gegangen und hat für Bayern zumindest eine eigene Hightech-Agenda aufgelegt, mehr Lehrstühle für KI einzurichten, Quantencomputing zu unterstützen und andere Technologien. Und auch das Thema, was ich persönlich wichtig finde, auch in der Breite viel offensiver anzusprechen. Das ist was ich ein bisschen bedauere tatsächlich, dass außerhalb von solchen außergewöhnlichen Zeiten, Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, sozusagen im normalen politischen Diskurs diese Technikthemen zu gering vorkommen, wie ich finde. Wir reden sehr viel über Rente, über Steuern, Gesundheitspolitik, über manchmal wirklich über Alltägliches und über das, was wirklich langfristig hier auch Wohlstand bisher geschaffen hat in Deutschland und auch weiterhin vermutlich schaffen wird, denn wir sind als Deutschland ja ein Land, das hat keine natürlichen Rohstoffe, wir haben kein Öl, kein Gas, wir haben auch keine anderen irgendwie Wetterbedingungen, Riesenstrände, wo hier viel Wirtschaftskraft herkommen kann. Hier geht es wirklich darum, dass wir von dem leben, was unsere Ingenieure für Ideen haben und welche Produkte dann Unternehmen daraus generieren. Da kommt es im Prinzip her und den Grundstein, den legt man im Grunde damit, wie viel Forschung, Entdeckertum, Innovationsgeist man hier hat. Das ist zuerst natürlich Aufgabe der Unternehmen, aber es ist auch ganz wichtig, dass der Staat da Rahmenbedingungen schafft. Und zu denen gehört auch, dass Politiker, finde ich zumindest, viel offensiver diese Themen einfach ansprechen öffentlich und sagen, wie wichtig das ist und auch konkret machen und nicht nur abstrakt dann allgemein sagen, naja, KI ist wichtig und Quantencomputing ist wichtig, ja, und genau. Diese Digitalisierung, die ist übrigens auch eine ganz wichtige Sache, dass wir...
Dass man merkt, warum machen. Das so ist und was sie zu tun gedenken.
Ja, ganz wirklich genau. Auch das, ja, klar machen, ja, und damit auch in die Talkshows, ja, gehen und dann zu sagen, okay, ja, macht das, macht hier... Und
vermitteln.
Ja. Ja, Kinder geht in Programmierkurse, wenn ihr es könnt, oder... ja, zum Beispiel studiert was Naturwissenschaftliches. Ich will andere Sachen hier immer, wenn ich sowas sage, gar nicht dann so sehr abwerten, aber dass man das einfach schon viel klarer macht als manches andere. Es ist, also finde ich zumindest, hat einen höheren Stellenwert verdient als viele Diskussionen, die wir hier führen, die, was weiß ich, über Plastikstrohhalme und Plastiktüten und solchen Kram, alles. Also das stimmt, finde ich,
das Verhältnis nicht. Und weil das so ist, gibt es den FAZ Digitech Podcast.
Absolut.
Und die zugehörige FAZ Digitech App im App Store und den Podcast in allen Podcatchern. Und der Podcast ist aber auch natürlich Bestandteil der App, die Sie auch auf, also wenn Sie da mehr zu erfahren wollen, unter www.fazdigitech.de sich einfach mal vorab in Ihrer Funktionalität anschauen können. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, und Alex schließt sich mir an, Dankeschön für die Treue. Sie werden immer mehr. Wir sind in den Zehntausenden der Hörerzahlen mit steigender Tendenz. Es macht Spaß, das mit Ihnen und für Sie machen zu können. Wir freuen uns über die positiven Reaktionen und wenden die negativen in unserem Herzen und versuchen auch daraus natürlich immer wieder dazuzulernen, was uns ab und an hoffentlich dann auch tatsächlich gelingt. Und lieber Alex, das macht mir auch mit dir sehr viel Spaß. Auch wenn wir uns manchmal so ein bisschen käbbeln, man muss ja auch nicht immer 100%ig einer Meinung sein, das würde ja auch langweilen, aber ich glaube, am Ende ist es dann doch auch immer ein befruchtender, mit der Betonung auf Dialog, was heutzutage ja auch viel zu selten stattfindet. Und ja, Alex, ich freue mich nicht nur, aber auch auf die nächsten 100 Folgen.
Ich auch, lieber Carsten. Und gebe das und gerne so zurück und sage ebenfalls, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch von meiner Seite.
Genau, und natürlich auch an unser Audio-Team von FAZ.net, das das Ganze technisch möglich macht. Vielen Dank auch an euch. Ja, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Tschüss.
Ciao.